Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Eine Innovation für alle Menschen, um pflegerisches Handeln in der umfassenden Komplexität an die breite Masse zu bringen. Das ist Tatort Pflege. Alle Folgen des Podcasts Tatort Pflege könnt ihr ab jetzt auch hier bei Pflegecast hören. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen. Hier bei noch wunderschönem Spätsommer nehmen wir so im September auf. Folge erscheint aber erst irgendwann Ende Oktober, glaube ich. Später. Und haben heute mal ein anderes Thema, nämlich Schwangerschaft, weil das oft, wie man die berät, wie das entsteht, was es da für Erkrankungen gibt ringsum die Schwangerschaft, immer examensrelevant ist. Aber ich quatsch schon viel zu viel vorweg. Ich sollte vielleicht einfach mal ganz vernünftig die Vernunft Annette Friedrich, Medizinpädagogin und Altenpflegerin, vorstellen. Hallo!
Hallo, herzlich willkommen. Ja, Liane, vielen Dank. Gesundheits- und Krankenpflegerin, Medizinpädagogin ihrerseits und die Intuition von uns beiden. Und ganz intuitiv hat sie schon ein bisschen was vorweggenommen, aber so ist das halt. Genau, heute geht es um das Thema Schwangerschaft. Ich als gelernte Altenpflegerin habe da ja mit gar keine Berührungen und auch im Privaten habe ich damit keine Berührungen. Aber ich gebe mein Bestes, das erlernte Wissen, das ich ja auch durch das Studium bekommen habe, hier preiszugeben. Aber verzeiht mir, wenn ich jetzt hier nicht immer auf dem besten Level bin. Dafür muss Liane heute richtig herhalten.
Naja, nee. Also ich bin jetzt auch keine Kinderkrankenschwester und keine Hebamme und habe auch selber keine Kinder. Ich gebe mein Bestes. Ich habe das auch schon mal unterrichtet und habe zwar im Freundes- und Bekanntenkreis jede Menge Mütter, aber na gut, eine Hebamme muss ja auch nicht zwingend eigene Kinder haben, um Hebamme zu sein, um davon Ahnung zu haben. Und wir haben ja auch super schönes Wissen, was wir nebenbei vorbereitet haben in Skripten und aufschlagen und vorlesen können. Oh Gott, wir nehmen draußen auf und ich bin abgelenkt, weil hier ist eine Wespe.
Hast du Angst davor?
Ja.
Ach so, okay. Ja, ich bin da ja leidenschaftslos. Gut, ja, wir nehmen draußen auf. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Geräusche hört, wie Vogelgezwitscher oder anderes Brummen, dann liegt das daran. Und ansonsten würde ich vorschlagen, starten wir einfach schon, weil wir haben ja jetzt schon gesagt, worum es geht, ne?
Ja.
Kurz und schmerzlos.
Willst du plänkeln?
Worüber willst du plänkeln?
Wie war der Sommerurlaub bei dir so?
Hatten wir das nicht schon mal irgendwo? Nee, oder? Ach so. Ich hatte noch keinen großen Sommerurlaub und habe die Miete ausgenutzt. Das heißt, wir sind zu Hause geblieben. Und ich habe da eher so ein paar Dinge gemacht und vielleicht geht's eher in Richtung Winter mal in ein sommerlicheres Gefilde. Genau. Und bei dir?
Miete auch ein bisschen ausgenutzt und hier rumgewerkelt und war noch im Urlaub in Kroatien. War ganz nett und haben mit Freunden große Geburtstage gefeiert. Das war sehr schön mit sehr vielen Freunden zusammen in einem Haus, zusammen mehrere Nächte verbracht. Das war sehr harmonisch, hätte ich nicht gedacht, mit so vielen Menschen und war echt schön. Ja, da waren auch Mütter dabei teilweise und haben ihre Kinder mitgebracht. Und irgendwie war das auch Thema, um mal überzuleiten, wo ich gesagt habe, das schreckt ab, wenn Mütter sich dann so unterhalten über ihre Geburten und was dann alles so passiert ist, wo ich mir dann immer denke, als noch nicht Kinder habende Frau, finde ich das ein bisschen komisch manchmal, also trägt manchmal so ein bisschen ab, aber ist ja auch natürlich. Aber wenn wir uns in der Pflege so über komische Sachen und Wunden unterhalten, kann das vielleicht auch abschrecken. Vielleicht, weil halt auch so ein Thema ist, was ja dann auch natürlich ist, wenn man Mutter geworden ist und dann ja auch zum Alltag dazugehört, dass man sich darüber unterhält und dann hat man gemeinsam ein Gesprächsthema und dann unterhält sich Mutter zu Mutter über die Problemchen und deshalb hier diese Überleitung. Wann ist man denn schwanger und wie passiert das? Tja, mit Bienchen und Blümchen.
Ja, na, zur Schwangerschaft gehört ja oft Sexualität, also so die Maria-Magdalena-Variante. Ich bin plötzlich schwanger und aber noch Jungfrau funktioniert nicht so ganz. Deshalb muss man erstmal geschlechtsreif sein und das ist man, da gibt es kein festes Alter für. Das ist man in der Adoleszenz, also in der Pubertät passiert das Ganze. Das kann mit 10 Jahren schon so weit sein, das kann mit 12 Jahren, mit 14 Jahren aber erst so weit sein. Das liegt eben daran, ob einfach schon ja sozusagen die Gebärmutter, der Uterus sozusagen schon so weit ist. Und ansonsten ist es halt so, dass sich ja das Sperma in die Eizelle sozusagen, dass sie die findet. Und wenn sie die Eizelle gefunden hat, dann muss das Spermatozyt eindringen in die Eizelle und im besten Falle legt sich dann auch noch die Eizelle in den Uterus ab, in eine schöne, warme Uterusschicht, die sich bildet und nicht abgeht, weil das ist ja unsere Periode. Wir haben ja einmal im Monat die Variante Uterus möchte schwanger werden. Es bildet sich ein bisschen Wandtapete im Uterus. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen bildlich zu beschreiben. Und wenn wir eben nicht schwanger geworden sind, dann kommt die Tapete wieder ab und ist automatisch unsere Periode. In einer Schwangerschaft verbleibt diese dann sozusagen da und das Ei kann sich dann sozusagen schön einnisten. Reicht das erstmal so zum Start?
Ja, hast du auch sehr gut beschrieben. Was doch oft nicht so gut thematisiert wird, ist ja dann halt sozusagen, dass man ein Kind auch in den ersten 3 Monaten verlieren kann, dass man da ja auch oft nicht gut eingenistet ist oder auch irgendwas vielleicht mit der Eizelle ist, sodass die Schwangerschaft dann wieder verliert. Hast du mir jetzt den Fachbegriff aufgemacht und den soll ich jetzt vorlesen, oder was? Extrautrinigravidität, aber das ist ja auch die Eileiterschwangerschaft.
Extrauterin-Gravidität. Das ist zum Beispiel die Eileiterschwangerschaft, das könnte dann schieflaufen. Aber das Fachwort für die Fehlgeburt ist der Abort.
Genau, der Abort. Genau, da gibt es verschiedene Abortstadien natürlich und meistens äußert sich das ja auch schon durch Schmerzen, auch je nachdem, wie weit der Fötus entwickelt ist, spricht man von einer vollständigen Fehlgeburt oder verhaltenen Fehlgeburt oder einer beginnenden Fehlgeburt und so weiter und so fort. Zeichnet sich auch durch venenartige Schmerzen und natürlich Blutungen aus. Kann auch emotional sehr belastend sein, gerade wenn ein großer Kinderwunsch herrscht.
Und das, was daran jetzt nicht so schön ist, also alles ist daran nicht so schön, aber was auf gar keinen Fall da schön dran ist, es gibt keine ICD dazu. Das heißt, man wird nicht wirklich darauf krankgeschrieben. Das ist die Problematik, die dahinter steht und dass viele Frauen danach auch gleich wieder arbeiten gehen. Klar, Arbeit lenkt ab, aber irgendwie lässt die Medizin beziehungsweise die Krankenkassen oder auch die Arztpraxen es gar nicht irgendwie zu, darauf krankgeschrieben werden zu können. Das ist nochmal ein ziemlich großes Thema, finde ich, was sich ändern sollte.
Ja, meistens wird eine andere Diagnose aufgeschrieben und man muss das dann auch zielgerichtet sagen, dass man das möchte und man kann es ja auch verstehen, dass man das erstmal verarbeiten muss. Dann können wir ja auch dazu überkommen, wenn es dann glücklicherweise passiert hat, ist oder manchmal passieren ja Kinder auch durch Unfälle, was ich immer nicht verstehen kann. Das ist ja nie ein Unfall, weil ich habe offensichtlich ja nicht verhütet. So, das verstehe ich dann immer nicht.
Doch, da gibt es Unfälle.
Ja, naja, aber man weiß es ja, wie man vernünftig verhüten kann.
Ja, aber wir wissen jetzt zum Beispiel, dass wir Antibiotika und die Pille nicht kombinieren sollten.
Ja, wir wissen das.
Aber wissen es alle anderen. Und dann wäre es ein Unfall für mich. Oder auch Menschen, die aufgeregt sind und zum Beispiel zur Beruhigung Johanniskraut schlucken.
Unfall nennen, finde ich.
Nein, natürlich. Ein Kind sollte man nicht Unfall nennen. Aber dass es dazu gekommen ist, das kann man schon als Unfall manchmal bezeichnen, weil man vielleicht wirklich nicht weiß, ein Antibiotika und die Pille verträgt sich nicht. Und auch Johanniskraut macht die Pille unwirksam. Und das sind halt so fachspezifische Sachen, die Gesellschaft oft nicht weiß. Und dann kann es ein Unfall sein. Aber natürlich sollte man das Kind nicht bezeichnen. Das ist natürlich was anderes.
Aber es ist ja schon antibiotische Salbe, wo man die Hände mit eincremt oder Cortison, Nasenspray, auch das ist ja alles dann schon, die Pille unwirksam macht. Oder wenn man Magen-Darm hat oder ähnliches oder zu viel Alkohol getrunken hat, kann die Pille auch mal für einen Tag nicht wirksam sein und so weiter. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, außer die Pille zu verhüten, ja. Genau, wenn man dann schwanger ist, dann gibt es verschiedene Phasen natürlich und eine Schwangerschaft an sich, sagt man immer, dauert 40 Wochen, ein bisschen mehr als 9 Monate. Die Schwangerschaft, da stellt sich der ganze Körper um und man muss sich auch ein bisschen natürlich mit seinem Alltag anpassen. Gibt aber auch regelmäßige kostenlose Vorsorgeuntersuchungen und beim Arzt kann man die Schwangerschaft immer zweifelsfrei feststellen lassen. Und nicht nur mit einem Schwangerschaftstest, den man in der Apotheke gekauft hat. Anne zeigt mir gerade natürlich die verschiedenen Phasen, die Entwicklung der Geburt. Keimphase gibt zuerst von der Befruchtung bis zur Einnistung. Das dauert sogar 10 Tage nach der Befruchtung. Hier passieren auch die meisten Abgänge, Aborts. Und dann haben wir das Embryonalstadium, 2. bis 8. Woche nach der Befruchtung, wo die fast alle Organe des Embryos angelegt werden. Und ab der 8. Woche, also ab dem 3. Monat schon fast, sagt man ja, dann ist es schon ein vollständiger Mensch. Und das werden ja dann 10 bis 11 Wochen. Man hat dann noch das Fetalstadium ab der 9. Woche nach der Befruchtung bis hin zur Geburt. Reifen die Organe dann aus? Sie sind also alle eigentlich schon ab dem 2. Monat angelegt, werden dann aber immer größer und immer funktionstüchtiger. Und der Fötus nimmt dann eigentlich ab dem 3. Monat nur noch an Gewicht richtig doll zu. Und somit braucht es dann insgesamt 40 Wochen, bis quasi das Embryo reif ist. Man hat hier natürlich noch verschiedene Stadien. Was passiert in welcher Schwangerschaftswoche? Ab wann gibt es Bewegungen? Ab wann kann das Kind hören? Und so weiter. Und auch verschiedene Dinge, worauf Schwangere achten müssen. Grundsätzlich kann man sich aber auch immer überall beraten lassen. Wollen wir noch sagen, was so körperlich an Veränderungen sind in der Schwangerschaft?
Ja, ich würde da auch gerne noch was ergänzen. Ich habe ja schon ein paar Prüfungen abgenommen. Und einmal war es auch eine Prüfungssituation zum Thema Schwangerschaft. Und eine Frage, die immer gestellt wird, ist, was sind sichere und was sind unsichere Anzeichen einer Schwangerschaft?
Oh, ja.
Und unsichere Anzeichen einer Schwangerschaft sind zum Beispiel Brustschmerzen, ausbleibende Periode und ein Schwangerschaftstest aus der Apotheke, der positiv ist. Das hat noch nicht zu bedeuten, dass ihr auch tatsächlich schwanger seid. Ein ganz klarer Schwangerschaftsanzeichen oder ein klares Schwangerschaftsanzeichen ist ein Herzton. Erst dann seid ihr auch wirklich schwanger. Und natürlich auch der sogenannte Prostaglandinwert, der im Urin oder auch im Blut der schwangeren Frau festgestellt wird. Das heißt, ein Besuch beim Gynäkologen ist dringend notwendig, um eine sichere Schwangerschaft auch erst festzustellen.
Genau, und erst wenn die dann sicher ist und man über die 3 Monate ist, kriegt man auch erst den Mutterschaftspass.
Genau.
Genau. Ansonsten gibt es natürlich noch Regelblutung, bleibt aus Ziehen im Unterleib, Übelkeit, Erbrechen kann es geben, Heißhunger, vermehrter Harndrang, gerade wenn
alles
unsichere Zeichen, Blähung, Verstopfung, Müdigkeit, Schwindel, alles unsichere Zeichen. Aber der Körper verändert sich natürlich. Irgendwann kann man die Schuhe nicht mehr zumachen, habe ich mir sagen lassen. Und braucht auch größere Klamotten. Das liegt aber an dem Fötus, der sich entwickelt. Da hat Annette gerade so eine schöne Tabelle aufgemacht. 12. Woche, da ist der Fötus 9 Zentimeter. Die Organe sind angelegt und die Entwicklung ist weitestgehend abgeschlossen.
Man kann ein Gesicht.
Man kann auf dem Ultraschall sehen, wie niedlich das dann schon aussieht, genau. Ach, das war jetzt ganz wichtig, dass man schon sehen kann, wie niedlich es ist.
Nicht, gruselig.
Gruselig? Ja, warum?
Ein Gesicht hat in der 12. Woche.
In der 12. Woche, dass es schon ein Gesicht hat? Ja. Das macht, glaube ich, aber auch für Frauen schwieriger, wenn du dich dann entscheidest. In der 9. Woche darfst du dich ja noch entscheiden.
Auch in der 12.
Ja, und in der 12. ja eigentlich auch noch, stimmt. Und dir zeigt die Frauenärztin dann die Bilder und es sieht schon so nach Gesicht aus. Es ist, glaube ich, auch emotional schwieriger, sich da zu entscheiden.
Ja, aber soll es ja eigentlich nicht sein, es soll ja neutral bleiben.
Ja, es soll eigentlich neutral bleiben, aber war jetzt so meine Empfindung dazu. In der 16. Woche ist es 16 cm und wiegt 200 Gramm. Dann haben wir 20. Woche 25 cm und bis zu 450 Gramm. 25 cm ist schon ordentlich. Und man merkt die ersten Kindbewegungen.
Genau, und es ist nicht Prostaglandin, sorry, das ist ein Schmerzhormon, sondern es sind Prostagesterone, sorry.
Ja, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hier. 30. Schwangerschaftswoche, 820 Gramm maximal. Und der hat seine Grenze der Lebensfähigkeit erreicht. Das heißt, ab hier ist es gut auch hinnehmbar mit Frühgeburten. Man hat auch schon Unterhautgewebe und man sagt, hier sind die auf alle Fälle sehr auch lebensfähig, kommen natürlich dann auch noch auf so eine Frühchen-Intensivstation. Aber ab da, sagt man, sind sie schon relativ lebensfähig, aber natürlich trotzdem hohe Gefahr von Komplikationen.
Ja, aber es gibt auch Babys so ab 450, also Ende 20. Woche, die auch schon überlebt haben. Aber natürlich ist das Risiko der Fehlentwicklung da relativ groß. Also auch für später, dass es da irgendwelche Mangelerscheinungen gibt. Aber ja, also umso länger das Kind drin bleibt, umso besser.
Ja, natürlich. Da kommen wir ja dann vielleicht auch noch zu den Erkrankungen, dass sie manchmal auch Bettruhe haben und ähnliches. 35. Woche 1000 bis 1500 und in der Regel sehr lebensfähig. Lunge und zentrale Nervensystem ist schon gut ausgebildet. 40. Woche 1500 bis 2100. Hier kann man auch schon Zehennägel und Haare und Fingernägel sehen und die Augen öffnen sich schon. Und jetzt wird es eigentlich nur noch immer dicker. 45. und 50. Woche, da sind wir dann 2200 bis dann nachher 3800 Gramm. Sollte eigentlich so um 3000 Gramm ist ein gutes, schönes, reifes, gesundes, rosiges, neugeborenes. Und hier ist es auch so mit den Geschlechtsmerkmalen, dass die sich in der 50. Woche massiv ausbilden und man dann auch den Hodensack sieht, der kommt bei Jungen nämlich dann ganz zum Schluss erst raus. Deswegen müssen manchmal auch Frühchen nochmal, gerade Jungs, operiert werden, um den Hodensack noch rauszuholen. Kommt vor, ist aber relativ ungefährlich. Kann auch sein, dass die manchmal auch nur mit einem Hoden geboren werden, wenn die so Frühchen sind. Und ist dann halt wirklich geburtsreif. Heutzutage aber dadurch, durch die gute Ernährung in Europa, haben wir viele Säuglinge, die über 4000 Gramm haben. Ja, ja. Die schon ordentlich proper sind. Was berät man denn so Schwangere? Oder wollen wir das dann mit dem Fallbeispiel machen?
Ja, ich würde es auf das Fallbeispiel beziehen. Wir könnten ja noch mal was zur Ernährung des Babys sagen, weil ja klar fragt man sich, wie ernährt sich das Kind eigentlich oder wie wird das auch sozusagen versorgt? Und es ist halt so, dass das Kind ja durch die Nabelschnur versorgt wird und durch die Plazenta sozusagen die Nährstoffe bekommt, dass hier wir zwei Nabelarterien haben und dann sozusagen über diese Zoten Zwischenräume, dass man sich das so ein bisschen wie Diffusion vorstellen kann, ne? Dass so eine Übertragung stattfindet. Die Stoffwechsel, also es findet ein Austausch statt. Man kann sich das so ein bisschen wie beim Lungenkreislauf auch vorstellen. Bedeutet aber eben auch, alles, was die Mutter zu sich nimmt, passiert, dass die Plazentaschranke, also eben auch Alkohol, Nikotin, bestimmte andere Medikamente, alles an Nahrung nimmt das Kind eben auch zu sich, ne? Und das ist dann sozusagen der sogenannte Kreislauf. Und wenn ihr jetzt in Anatomie da abgefragt wird, dann ist das auch immer gerne eine Frage, dass wie die Plazenta aufgebaut ist oder wie die Blutversorgung sozusagen dargestellt ist. Aber so tief kann ich jetzt persönlich nicht reingehen, weil da bin ich einfach zu schwach ausgebildet, wenn ich ehrlich bin.
Wird aber auch nicht abgefragt, ja, diese Anatomie, Physiologie. Also was viel ja abgefragt wird, ist ja nach den Kompetenzbereichen. Ja. Und das gehen wir ja jetzt gleich durch. Also man muss jetzt die tiefe Physiologie und Anatomie nicht verstanden haben. Man muss aber diese Plazentaschranke schon wissen, um dann, das ist ja ein Einfluss auf die Beratung. Ja, was hast du jetzt noch gesagt?
Vielleicht ist es trotzdem wichtig zu sagen, dass die Schwangerschaft in Trimester aufgegliedert wird. Also erstes, zweites und drittes Trimester. Und das erste ist die Frühschwangerschaft bis zur 12. Woche. Wenn man dann auch offiziell, darf man ja eh auch nicht abtreiben. Wir haben ja nur noch den Abtreibungsparagrafen, aber den können wir uns nachher gerne noch unterhalten. Also bis zur veränderten 12. Schwangerschaftswoche ist man im ersten Trimester. Hier ist der Verlust immer sehr hoch von den Föten. Im zweiten Trimester, das ist die Mitte der Schwangerschaft und hier geht es von der 13. bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Hier findet sehr viel Entwicklung statt, also hier werden die Organe ausgebaut, hier findet die Geschlechtsentwicklung statt. Und im dritten Trimester, das ist dann die Spätschwangerschaft, das ist von der 25. bis zur Geburt sozusagen. Und die Errechnung des Geburtstermins hat auch eine Regel und das ist die Nägele-Regel. Und zwar am ersten Tag der letzten Regel plus ein Jahr. Plus 7 Tage minus 3 Monate. So rechnet man den Geburtstermin aus.
Wusste ich auch nicht. Ich dachte mal hier so 9 Monate und dann so ungefähr, Pi mal Daumen. Und natürlich rechnet man sogar noch genauer, wenn man einen abweichenden Zyklus hat. Der Zyklus ist ja im Grundsatz 28 Tage. Manche, also ich zum Beispiel auch, habe immer so um 31, 32 Tage ganz regelmäßig jeden Monat. Und wenn es dann halt so abweichende Tage gibt oder Frauen mit abweichenderen Zyklusen, die nicht nur 26 bis 28 Tage sind, rechnet man das auch noch mit rein. Genau, und dann schwangerschaftsbedingte Veränderungen im mütterlichen Organismus. Man hat ganz schön viele Erkrankungen, die man auch so Komplikationen in Anführungsstrichen kriegen kann. Von Krampfadern bis Varizen, Ödemneigung, also Wassereinlagerung, Schwangerschaftsflecken, Schwangerschaftsstreifen, Schwangerschaftsdiabetes, Anstieg von dem Atemzugvolumen und der Atemzeit bis hin zur Atemnot, wenn ein Kind dann auch auf den Zwerchfell liegt oder man durch das erhöhte Gewicht auch andere Atem- und die Atemhilfsmuskulatur nicht gut benutzen kann. Schwankende Stimmungslage, weil wir ja auch ganz schön viel Hormonen und Hormonveränderungen haben. Sodbrennen, wenn ein Kind auf dem Magen liegt. Verstopfung, weil das Kind, je größer es wird, auf dem Darm liegt. Wie vermehrtes Wasserlassen, weil es ja dann immer auf der Blase liegt. Oh, habe ich was vergessen? Es kann zu einer Anämie kommen, also zu einer Eisenanämie. Was, wie sagt man denn jetzt, ohne das Wort Anämie, ohne Fachbegriff?
Mangel
von Eisen. Genau, ein Leukozytenanstieg, weil manchmal man auch unterschiedliche Blutgruppen hat und man auch mehr Abwehr braucht und Immunabwehr braucht. Deswegen hat man mehr Leukozyten und eine höhere Immunabwehr in der Schwangerschaft und Geburt und alles nach der Geburt machen wir aber in einer Sonderfolge. Wieder mit einer Gästin, nämlich mit einer Hebamme. Hier holen wir uns dann wirklich fachlichen Rat dazu. Also ich glaube, eine Hebamme kann das alles rund um die Geburt und nach der Geburt viel besser erklären. Ins Fallbeispiel oder in die Fallbeispiele, aber erst Foto. Der erste Fall, da haben wir ein schönes Foto einer jungen Dame, die schwanger ist und dunklere Haut hat, so bräunlich gebrannt, sehr schön geschminkt ist, finde ich, schöne große braune Augen hat, schon fast sehr dunkle Augen, trägt ein schwarzes Kopftuch und hat eine weiße Bluse an, so eine klassische Schwangerschaftsbluse, finde ich, wenn die dann so vorne Wellen schlägt. Sehr schlank, so von der Gesamtstatur, aber man sieht schon auch ein bisschen Bäuchlein. Also ich würde jetzt auch schätzen, dass es noch nicht so weit ist. 4., 5., 6. Monat maximal, noch weniger. Okay, also man sieht es ein bisschen und sie lächelt auch sehr freudig, als ob sie sich freut, dass sie schwanger ist. Also kann noch nicht so weit sein, aber bestimmt auch schon über 3 Monate, würde ich jetzt denken, anhand des Bildes. Ja, möchtest du was ergänzen zum Foto?
Nö, zum Foto nicht. Ich würde dir die Geschichte dazu erzählen wollen.
Cool.
Ja, okay. Die Geschichte ist vom IPP Bremen, die ist nicht ausgedacht. Und vergesst bitte nicht, dass unsere Fotos KI-generiert sind. Ne? Also es sind keine realen Personen, die künstliche Intelligenz hat die erschaffen nach unseren Eingaben. Vor uns, oder die Dame, die Frau, die Liane gerade beschrieben hat, das ist Elif Özkan, 19 Jahre alt und sie wurde wegen Hyperemesis gravidarum in der 9. Schwangerschaftswoche aufgenommen. Die gezielte Beobachtung der Mutter sowie Infusionstherapie und Ernährungsberatung sind definitiv erforderlich. Elif ist im ersten Ausbildungslehrjahr zur Pflegefachfrau. Ihr Mann lernt Kfz-Mechatroniker im 3. Ausbildungsjahr. Beide sind nach der Eheschließung vor 4 Monaten in eine Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen. Sie haben 2 Katzen. Die Schwangerschaft war nicht geplant und es bestehen erhebliche Unsicherheiten zur neuen familiären, gesundheitlichen und sozialen Situation.
Okay, ja, da sind auch echt viele Fachbegriffe drin. Aber verheiratet, soziale Situation, 4 Monate zusammen. Und 2 Katzen. Oh, Katzen ist ja auch so ein Triggerwort hier. Und 9. Woche hätte ich anhand des Bildes wirklich nicht gedacht. Also sieht schon ein bisschen weiter aus. Ja, die Fachbegriffe, magst du die erklären?
Waren da mehrere? Ich habe jetzt nur eins.
Nur eins, ja, irgendwie am Anfang.
Hyperemesis, genau. Gravidarium. Genau. Das ist die, Übelkeit, die übermäßige Übelkeit in der Schwangerschaft. Ich glaube, unsere hier Prinzessin Kate Und eine Schauspielerin, Amy Schumer, die haben auch davon berichtet, also die haben auch während der gesamten Schwangerschaft durchweg nur gebrochen Übelkeit gehabt und waren oft im Krankenhaus, haben eine Menge Infusionen gebraucht, weil die einfach auch keine Nährstoffe bei sich behalten konnten. Und aufgrund dieser Hyperemesis Gravidarum ist sie jetzt eben in der Klinik aufgenommen, benötigt eben auch Infusionstherapie und klar, sie ist erst im ersten Schwangerschaftsdrittel, da kann das noch normal sein, sollte dann aber spätestens im zweiten aufhören, ist sie, hört es eben nicht auf, dann ist es halt schon begleitpflichtig, sage ich mal. Also dann kann sie, dann sollte sie schon gut beraten und begleitet werden von der Arztpraxis, um eben da durchzukommen, weil es ist natürlich schon nicht schön, über 9 Monate lang kontinuierlich zu brechen und nicht bei sich behalten zu können.
Wenn das länger ist, dann werden die ja auch immer aufgenommen, da muss das Gewicht kontrolliert werden, wenn die zu viel Gewicht verlieren, die Mütter, also da geht man nicht von den Kindern aus, sondern auch von dem Gewicht der Mutter, werden die eingeliefert und eine Woche aufgepäppelt und dann werden die eigentlich wieder nach Hause, dann müssen sie wieder zu Hause alleine probieren. Das kann dann so ein Wechseldichtspielchen sein zwischen Klinik und zu Hause, kann auch sehr belastend sein. Und dass einem übler ist, ist eigentlich in den ersten 3 Monaten ein bisschen normaler, hätte ich mir sagen lassen, haben viele von berichtet. Sogar Freundinnen auch schon mal beim Autofahren einfach nicht steuern können und dann fast schon in die eigene Hand brechen müssen, weil man einfach plötzlich, urplötzlich von irgendwas einem schlecht geworden ist. Also man, das ist schon so ein Hormonumstellungsphänomen, dass der Körper da so reagiert, Magen-Darm-Trakt und man auch viel Magensäure produziert und einem dann schlecht ist. Hat jetzt aber erstmal nichts mit dem Gesundheitsstatus des Kindes zu tun. Man kann es gut überbrücken. Und da ist das Kind jetzt auch nicht gefährdet, dass sie sich jetzt Angst machen müsste eigentlich.
Erstmal nicht.
Erstmal nicht, sagt sie, falls ihr das nicht gehört habt. Ich habe das Mikrofon zu dicht bei mir. Willst du noch was ergänzen?
Naja, wir könnten jetzt mal so klären, warum, oder ich weiß nicht, ob wir das besser in der Analyse dann machen, was, warum, wie wichtig ist, denke ich, oder? Weil du meintest ja auch, oh, Katzen. Ja, okay. Wollen wir dann schon in die Analyse gehen?
Können wir machen.
Okay.
Ja, Kompetenzbereich 1. Oh Gott, sie ist ja selber Pflegefach auszubilden, ne? Ja, ganz viele emotionale Pflegeprobleme, Pflegediagnosen finde ich hier. Sie hat ja auch Angst, Überforderung, war ja wohl nicht geplant. So, ist eine neue Lebenssituation, macht sich ja dann auch vielleicht um ihre Ausbildung Gedanken, um die frische Ehe, um das frisch zusammengezogen und auch um den Gesundheitsstatus Sorgen, sodass die emotionalen Pflegeprobleme für mich vorrangig sind. Und körperlich haben wir hier eine Mangelernährungsgefahr durch dieses übermäßige Erbrechen. Erstmal fällt mir nichts weiter so vor Schreck ein. Wissensdefizit auf alle Fälle, ja. Wenn sie sich so Sorgen macht um die Gesundheit. Du noch?
Ja, also Wissensdefizit eben das Thema, sie ist in der 9. Woche, was gibt es für Möglichkeiten für sie, die berufliche Zukunft und die Katzen?
Stimmt, die Katzen, aber die sind ja eher dann auch, könnte man ja schon fast überleiten, aber unter welchem, also die Katzen sind kein Pflegeproblem, keine Pflegediagnose und das fällt halt...
Die Infektionsgefahr, naja, die davon ausgeht.
Ach so, ja, stimmt. Ich hab, hättet jetzt auch unter das Wissensdefizit gepackt, dass sie nicht weiß, dass man den Kot der Katzen dann nicht wegmachen darf.
Ja, also es ist ja generell schwierig. Es geht ja nicht nur um den Kot. Also auch die Katzen haben ja vielleicht das an den Pfoten, auch wenn sie abgeleckt wird. Also die, also der Fakt ist, Katzen könnten Toxoplasmose-Überträger sein. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Und klar kann sie dann nicht Wissensdefizit haben, da muss sie dringend aufgeklärt werden. Aber Katzen in der Schwangerschaft sind eben schon problematisch. Also klar kann man die behalten, man muss sie nicht weggeben. Aber ja, wenn die da mit ihren Pfötchen durch ihre eigene Kacke laufen und dann plötzlich kuscheln wollen, ist das nicht so günstig. Und das Wegräumen des Kotes muss definitiv der Ehemann übernehmen.
Man denkt ja auch oft, dass es bei anderen Haustieren auch so ist. Also bei Hunden ist es ja nicht so. Nur bei Katzen, die schon eher...
Auch die Ernährung, also da kommen jetzt noch ein paar Punkte.
Genau, und das wäre dann ja, wenn wir sagen, eine Pflegediagnose Mangelernährung, dann können wir hier wieder überleiten zur Kommunikation und Beratung. Sagen, was wir beraten würden.
Genau, also wir müssen zur Ernährung beraten, dass zum Beispiel keine Rohmilch, Kuhprodukte oder sowas genutzt werden darf. Also kein Mozzarella, kein Gorgonzola.
Kein Zwiebelmettbrötchen.
Kein rohes Fleisch, kein roher Fisch. Also generell einfach keine rohen Produkte. Also auch eigentlich nicht wirklich.
Keine Salami.
Ja, also auch nichts Geräuchertes, keine Rühreier. Am besten sogar auch. Also nichts, was nicht wirklich durchgekocht und schon halb tot ist, wenn man so möchte. Genau, also das sind so schon mal so ein paar Punkte, die auf gar keinen Fall zu sich genommen werden. Da dürfen aufgrund Salmonellengefahr, aber auch eben anderen Problematiken, also sowas wie Mozzarella, Gorgonzola, die ganzen Fleischvarianten, Fischvarianten, fällt mir sonst noch was ein. Bestimmte Kräuter dürfen vielleicht auch nicht verwendet werden oder Tees. Das heißt, da müsste man auch nochmal nachfragen, weil bestimmte Kräuter, wie zum Beispiel, ich glaube, es sind Himbeerblätter, also Himbeertee, die lösen, glaube ich, Wehen aus. Also man muss sich schon wirklich umfassend gut beraten lassen, was das Thema Ernährung betrifft.
Ja, kein Alkohol ist klar, kein Nikotin ist klar. Ja, so klar ist das manchmal gar nicht, glaube ich. Wenn man Raucher ist, soll man sich auch entwöhnen und weniger rauchen. Also nicht von einem Tag auf den anderen aufhören, sondern aufschleichen sozusagen. Ansonsten kann man auch hier noch zur emotionalen Lage gut beraten und auch Fragen und Kommunikationstechniken anwenden, wie aktive Zuhören und Paraphrasieren und ihre Ängste aussprechen lassen, Pro Familia empfehlen, das ist ja auch eine gute Beratungsstelle hinsichtlich der Familiengestaltung und auch welche ganzen Sachen man wo beantragen kann und vielleicht auch, wie es mit der Lehre weitergeht, das wären ja dann auch schon fast wieder rechtliche Sachen, wozu man auch gut beraten kann. Zur Mangelernährung und Ernährung haben wir auch beraten, man sollte viel Wasser trinken, wenn man so viel Übelkeit hat, gerne auch mit ein bisschen Salz drin, wegen die Übelkeit ein bisschen nimmt und weil man ja auch viel Elektrolyte verliert bei viel Erbrechen. Folsäuremangel, die müssen dann oft Folsäure-Tabletten dazu nehmen, nämlich wichtig auch für die Zellentwicklung. Viele Frauen nehmen am Anfang der Schwangerschaft in den ersten paar Monaten Folsäure-Tabletten zu sich. Macht eine bessere Hautentwicklung beim Fötus. Genau, also mehr fällt mir jetzt erstmal zur Kommunikation und Beratung nicht ein.
Wir müssten halt überlegen, also wenn wir jetzt überlegen, wie wir kommunizieren und beraten, ne, dann müsst ihr euch Gedanken dazu machen, sie ist 19, ihr Ehemann sollte dabei sein und was berät man sie, also der Plan dahinter, die Struktur dahinter. Nicht alles auf einmal, bleibt vielleicht bei maximal zwei Terminen, bei zwei Themen, macht mehrere Termine aus zur Beratung. Also so wie wir euch das hier jetzt gerade alles erzählen, ist das zum einen noch zu flach, es ist zu oberflächlich und es ist zu viel. Das heißt, wenn ihr jemanden tatsächlich beratet in der Schwangerschaft oder auch in dem Bereich, bitte alles peu à peu, gerne auch Informationsmaterial mitgeben, wo sie nochmal nachlesen können. Das ist dann zum Beispiel schon mal ganz wichtig. Also so, wie wir euch das jetzt hier aufbereiten, ist das zu viel. Also die Struktur dahinter, die müsstet ihr bitte dann noch gegebenenfalls definitiv anders planen.
Man kann auch beraten, dass man sich schon eine Hebamme suchen kann. Die kann dann nämlich dazu auch gut beraten. Und der Gynäkologe oder Gynäkologin, die sie betreut, berät ja dann auch. Erstmal hat sie ja hier ein Akutproblem, was ja irgendwie diese Mangelernährung, warum sie in der Akutklinik ist und halt auch die hohe Infektionsgefahr und das Wissensdefizit sind natürlich auch Pflegediagnosen, die hier auch vorrangig sind, wenn wir von der Akutsituation reden. Aber man will sie ja auch irgendwie beraten für die Häuslichkeit dann zurück und ja, wenn dann auch man emotional so belastet und noch nicht sich entschieden hat, was man machen möchte, dann sollte man häppchenweise aufklären, weil man sonst ja Rauschen im Kopf oder in den Ohren hat und nur die Hälfte wahrnimmt und gar nicht alles verarbeiten kann. Ja, intra- und interprofessionelles Arbeiten. Didim, didim, Kompetenzbereich 3.
Na, du hast ja schon gut übergeleitet. Die Hebamme muss mit ins Boot geholt werden. Die Familienberatung ist ganz wichtig, also das interdisziplinäre Team. Das ist schon mal ganz wichtig. Hier muss auch Gynäkologe und Hausarzt miteinander kommunizieren. Eventuell geht es ja um ein Berufsverbot, Beschäftigungsverbot. Also hier nicht Berufsverbot, sondern Beschäftigungsverbot. Dass da miteinander kommuniziert wird. Sie selber muss entscheiden, inwieweit ihr Mann integriert wird in diese Aufklärung und Beratung und inwieweit noch andere Personen, wie zum Beispiel die Mutter, die Schwester oder andere Familienmitglieder einbezogen werden.
Ja, der Arbeitgeber muss gegebenenfalls informiert
aber
werden.
Aber wenn dann von ihr, nicht wenn von unseren Ärzten.
Nee, aber den Hinweis muss man ja schon geben. Und man kann Sozialarbeiter natürlich auch mit hinzuziehen, der dann der jungen Familie auch helfen könnte, entsprechende Anträge zu machen für zum Beispiel die Mutterschaft und im Mutterschaftsgesetz, dass man dann entsprechend das Kindergeld und also was sollte man alles immer schon vorher beantragen und muss die Anträge auch am besten schon ausgefüllt haben und kann dann ja auch die Anträge erst mit Geburtsurkunde wegschicken, aber dauert ja auch immer ewig, das dann alle zu bearbeiten. Das wäre sehr nicht ratsam, zum Beispiel solche Anträge erst nach der Geburt auszufüllen, weil das nämlich auch immer lange dauert. Ich habe auch schon von Freundinnen gehört, die hatten dann irgendwie 2 Monate kein Geld, weil diese Anträge ewig brauchen, bis die dann bearbeitet sind und man sollte die wirklich quasi mit rausplumpsen abgeben. Heutzutage muss man ja mit rausplumpsen quasi sogar einen Kindergartenplatz schon sich suchen, aber da sind und wir schon zu weit. Aber wir haben ja sehr viel zum interprofessionellen Team gesagt. Also ich finde eh, dass in der Gynäkologie man sehr viel beraten kann, auch auf Geburtsstationen, die sind sehr schön für Kommunikation und Beratungsinhalte und man hat auch viel, die haben oft auf Stationen so Sozialarbeiter, die dann auch helfen mit den Geburtsurkunden und mit den ganzen Anträgen, wo dann man sich helfen lassen kann mit den Papieren. Nächster Kompetenzbereich, Recht. Mutterschaftsschutzgesetz. Ja.
Elterngeld.
Elterngeld, genau. Kindergeld.
Kindergeld, die Elternzeit.
Elternzeit, ja.
Die gehört ja, die muss man aber auch schon beantragen und
genau.
Festlegen.
Wie viel man nehmen will, ob nur die Hälfte, also nur 6 Monate oder 1 Jahr oder 2 Jahre, maximal 3 Jahre, je nachdem wird es ja berechnet, genau. Und ob der Vater welches nehmen will, wenn die verheiratet sind. Wenn man nicht verheiratet ist und dann sich alleinerziehend anmeldet, kann man das auch abgeben. Der Vater kann das dann auch abgeben, dann können die bis zu 14 Monate gehen oder so. Aber wenn man in Lebensgemeinschaft wohnt oder verheiratet ist, dann kann der Vater das, glaube ich, nicht abgeben.
Und
geht
auch
nur
Name,
bei Alleinerziehenden.
Name, Geburtsurkunde, auch das ist ja
Name,
richtig.
Geburtsurkunde, genau.
Ja. Und es gibt zur Geburt eine Steuernummer.
Ja, es gibt eine Steuernummer, es gibt sehr viel Demokratiekram und Anträge. Ja, das Übliche halt auch Datenschutz und Dokumentationspflicht. Auch hier, wie sind die Symptome, wie ist der Verlauf der Schwangerschaft, wie wölbt sich der Bauch und der Uterus, so kann ja abgetastet werden, das machen auch oft die Gynäkologie-Fachschwestern oder Hebammen auf Stationen. Das wird alle dokumentiert und man darf ja jetzt natürlich nicht dem Vater oder der Familie einfach sagen, dass sie schwanger ist, wenn sie das nicht möchte. Da muss man genau fragen, ob man das sagen darf.
Und das Thema Abtreibung eventuell noch. Also klar, 9. Schwangerschaftswoche, auch da muss die Frage gestellt werden, weil es ist ja eine ungeplante Schwangerschaft, ob das Thema eine Rolle spielt oder eher nicht.
Naja, mit dem Glauben weiß ich nicht.
Das hat nicht unbedingt was damit zu tun.
Kann aber auch despektierlich wirken, wenn man den Glauben nicht respektiert und fragt, oder?
Naja, man fragt ja nicht, möchten Sie abtreiben, sondern die ist ungeplant und Sie planen aber es zu behalten. Also ich würde dann so rumfragen.
Ja, das ist schöner formuliert, das stimmt natürlich.
Aber die Frage muss gestellt werden, ganz einfach.
Ja, dann kann ja dazu dann sicherlich, also ich weiß auch nicht,
also,
ob sich so traut zu sagen. Also es ist so eine Kultursache, weißt du?
Muss ja nicht unbedingt sein. Also ich glaube, das Thema trauen sich viele nicht anzusprechen.
Das
deshalb
stimmt.
Muss man es ansprechen. Das ist unsere Pflicht, weil man kann es ja tun. Es gibt diese Möglichkeit. Klar, muss man fragen, das Kind möchte behalten werden. Okay, gut, in Ordnung. Und vielleicht geht ihr aber auch da auch das Licht auf, nee, sie möchte es doch nicht behalten und dann wünscht sie eine Beratung dazu und dem müssen wir ja auch nachkommen. Also nicht wir persönlich, sondern die Ärzte.
Ja, das stimmt allerdings. Und es gibt ja auch wirklich sehr viele Sachen auch im Mutterschutz zu beachten. 8 Wochen vorher geht man auf alle Fälle in den Mutterschutz und vorher hattest du gesagt, nicht Berufsverbot ist verkehrt, Beschäftigungsverbot.
Genau.
Warum bei ihr? Weil sie in einem infektiösen Bereich arbeitet und man als Pflegefachkraft dann ja nicht auf den Stationen arbeiten sollte, weil da viele Keime wie MRSA, MRGN und andere Sachen rumrennen, die man kriegen könnte.
Die körperliche Tätigkeit, ne?
Die körperliche anstrengende Tätigkeit mit dem Tragen und den Transfers vom Patienten. Genau, und Kindergeld, Elternzeit und so, die ganzen Gelder muss man vorher beantragen. Aber wenn man noch ein zweites Fallbeispiel, da könnte man ja ein bisschen ausführlicher in eins der Gesetze reingehen. Letzter Kompetenzbereich.
Pflegewissenschaft und Ethik.
Pflegewissenschaft und Ethik. Expertenstandard natürliche Geburt.
Spielt jetzt gibt's bei uns noch keine Rolle, aber...
Spielt noch keine Rolle, aber da ist ja auch ein bisschen was zur Vorbereitung und Betreuung von Schwangeren. Grundsätzlich gibt es natürlich Leitlinien, wieder medizinische Leitlinien, auch eine S1-Leitlinie zur Beratung von Schwangeren, gerade hinsichtlich einer Abtreibung gibt es bestimmte Regeln, die man einhalten muss. Man muss nämlich sich verpflichtend beraten lassen und unterschreiben lassen und braucht da auch entsprechend den Nachweis, damit man das machen lassen darf, dass man sich beraten lassen hat. Das passiert in der Regel auch bei einer Familienberatungsstelle der Krankenkasse oder bei Pro Familia. Diese Beratungsgespräch dauert eine Stunde und das muss schriftlich festgehalten sein, sonst darf man nicht abtreiben. Ist ja auch ein bisschen recht eigentlich, aber das ist auch eine Leitlinie, eine ethische Leitlinie dazu. Nee, ist rechtlich festgelegt. Ja, ansonsten kulturrechtlich echt, kulturethisch haben wir ja hier auch natürlich in verschiedenen Kulturen auch anderen Umgang damit mit Leben. Und auch Ethik, eine Autonomie.
Also ich kenne keine Statistiken, aber ich weiß, dass gerade auch Menschen mit internationaler Lebensgeschichte, gerade wenn sie jünger sind und vielleicht auch ungeplant schwanger sind, schon häufiger eher diesen Ausweg nehmen und dass es dann sogar auch von den Familien gewünscht und gewollt ist. Also dass es immer wieder eine Diskussion ist, da schon geplant schwanger zu sein. Aber gut, die beiden sind ja jetzt verheiratet, also eigentlich spricht nichts dagegen, dass die Familie da irgendwie Schwierigkeiten machen würde und ich würde das jetzt auch gar nicht darauf beziehen. Das Einzige, was vielleicht kulturspezifisch verändert ist, wie man Schwangerschaft wahrnimmt in einer unterschiedlichen Kultur, ne?
Ach guck, 6 Wochen vor der Entbindung und 8 Wochen nach der Entbindung, Entschuldigung.
Ist Mutterschutz?
Genau, habe ich die Zahlen verwechselt. Ethik, Kultur, Pflegewissenschaft, Pflegetheorie, Friedemann, oder? Mhm. Familienorientierte.
Ja, was anderes fällt mir auch nicht ein.
Pflegetheorie nach Friedemann fällt mir jetzt nur ein. Ja, ich glaube, wir haben's.
Ich hab
dir ja noch ein zweites mitgebracht.
Ah, auch ein zweites Bild.
Ja.
Das zweite Bild, ein nettes Paar, glaube frisch verheiratet oder heiratet gerade. Sie hat auf alle Fälle ein Hochzeitskleid an, so wirkt es. Und er hat einen Anzug an, mit Ring am Finger. Und sie sieht so ein bisschen brasilianischer aus und hat auch wunderschöne rote Lippen und weiße Zähne, schön geschminkt, schöne lockige Haare, auch schöne weiße Ohrringe drin. Sehr fröhlich sehen sie auf alle Fälle aus. Sein Gesicht ist so verdeckt von ihrer Lockenmähne, so dass man nur irgendwie sehr wenig von seinem Gesicht sieht. Er ist älter auf alle Fälle als sie, würde ich jetzt mal schätzen, aber es ist schwer zu sagen. Frauen können sich ja jünger halten. Weil er so weiße, graue Haar und auch schon so einen weißen Bart hat, würde ich jetzt denken, er ist älter als sie. Und ist so ein schönes Bild im Park, so wirklich wie so ein klassisches Hochzeitsbild. Bin ich da richtig? Ja. Na, sehr schön. Na dann.
Okay. Dann erzähle ich dir mal den Hintergrund der Geschichte. Also es geht um Walter und Petra und die sind 18 Jahre verheiratet. Insgesamt haben beide 4 Kinder. Das älteste ist 17 Jahre alt, das jüngste ist 10 Jahre alt. Und seit 3 Jahren ist der Familienvater aber arbeitslos und findet keine Arbeitsstelle mehr. Die Familie lebt im süddeutschen Raum und zwar vom Arbeitslosengeld 2. Die Beziehung ist durch diese schwierige Situation, also durch die finanzielle Situation vor allem auch, ziemlich belastet, aber irgendwie geht es schon. Die Kinderfrage ist eigentlich schon lange geklärt und noch mehr Nachwuchs soll sich nicht einstellen. Und das Thema Verhütung ist dem Paar aber sehr wichtig, weil seit dem Arbeitslosengeldbezug, das ist schon ein Thema, was ein Dauerbrenner ist, weil die Pille kann Frau N., also Petra, nicht nehmen. Und die Einnahme von Hormonpräparaten ist bei ihr aufgrund von einer erhöhten Thrombosegefahr nicht ratsam. Und sie nutzen dann eben Kondome. Und wenn sie glaubt, ihren Eisprung zu haben. Ansonsten verzichten sie dann auch auf Geschlechtsverkehr, weil sie stets Angst vor einer Verhütungspanne mit dem Kondom haben. Und früher hat sie gute Erfahrungen mit der Kupferspirale gemacht, sagt die Vierfachmutter. Leider konnte das Ehepaar sich das aber nicht wirklich leisten. Eine Kupferspirale kostet so zwischen 150, 200, vielleicht manchmal auch 300 Euro, je nachdem, wie es ist. Und das kann sie sich nicht einfach so bereitlegen, weil natürlich 4 Kinder, das kostet Geld, Schulmaterial, Haushalt, irgendwelche Geburtstage oder Nachzahlungen, Strom und Heizungen, dann geht mal die Waschmaschine kaputt. Jetzt ist eben die Frage, sie möchte eigentlich eine passende Verhütungsmethode anwenden, um ihre Sexualität mit ihrem Mann wieder ohne Risiken und ohne zu rechnen auszuleben. Und als sie beim Frauenarzt ist und die Voruntersuchung durchführen, wird bei ihr eine Schwangerschaft festgestellt. Verzweifelt sucht das Paar jetzt eine Schwangerschaftskonfliktberatung pro Familie auf und zum ersten Mal während der Partnerschaft stehen die beide vor der Realität, eventuell diese Schwangerschaft abbrechen zu müssen. Jetzt fragen sie sich natürlich auch, was kostet mehr, der Abbruch der Schwangerschaft, das Kind und dann anschließend eventuell auch noch zusätzlich die Kupferspirale.
Puh, also Fachbegriffe sind keine drin, die man jetzt großartig erklären müsste, hat es ja auch irgendwie fast automatisch. Vielleicht Kupferspirale, ist ja wirklich eine Spirale aus Kupfer und der wirkt so, dass der die Spermien, Kupfer die Spermien abtötet. Es gibt auch Hormonspiralen, die sind ein bisschen teurer, genau wie die Pille und wirken lokal, genau. Obwohl man die auch besser verträgt als die Pille, weil die ja nicht systemisch im kompletten Blutkreislauf wirkt, sondern nur lokal. Ja, krass, aber wenn man schon 4 Kinder hat, kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so gut übernommen wird, aber durchaus kann man da auch mit dem, hätte man auch mit dem Gynäkologen sprechen können oder eher zum Urologen und quasi sich sterilisieren lassen können. Das geht auch teilweise auf Rezept so, dass man gar nicht großartig die Kosten hat, halt höchstens die Kosten des Krankenhausliegegeldes, was man ja auch so hat, diese 10 Euro am Tag, die wir dazu bezahlen müssen und so. Ja, da haben wir auf alle Fälle sehr viel zum Schwangerschaftsabbruch aufzuklären, was ja auch gesetzlich geregelt ist. Und ja, da bin ich fast ja mittendrin, war. Kompetenzbereich 1. Pflegeprobleme und Pflegediagnosen. Naja, also auch wieder sehr viele emotionale, finde ich. Überforderung, Angst, Schamgefühl, Hilflosigkeit, Wissensdefizit zu den Anträgen und wie man sich da helfen lassen kann. Wissensdefizit, jetzt bin ich hängen geblieben, mehr fällt mir nicht ein.
Oder? Genau, das sind schon so die wichtigsten Punkte, weil sie ist ja schon Mutter von 4 Kindern und sie fragt sich, und sie weiß auch, dass die Kupferspirale Geld kostet und dass das die beste Methode für sie ist. Und jetzt ist sie natürlich überfordert eher mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch. Also sie benötigt definitiv eine Beratung hierzu mit ihrem Ehemann zusammen. Der finanzielle Hintergrund spielt hier eine große Rolle. Also könnten wir theoretisch sogar schon in dem Analysebereich 2 Kommunikation wechseln.
Genau. Ja, Kommunikation und Beratung auch ähnlich fast wie beim anderen, also sehr empathisch, einfühlsam, Geduld haben, nicht ein Thema, also wenn dann ein Thema gezielt und nicht mehrere Themen und auch das Beratungsgespräch nicht zu lange wählen. Paraphrasieren, ausreden lassen, nachfragen, aktiv zuhören, um halt wirklich hier auch die emotionalen Pflegeprobleme mit aufzunehmen und da auch Ängste zu nehmen und auch zu den gesetzlichen Sachen sowie Anträgen und Hilfestellungen beraten zu lassen. Bei 4 Kindern kann man auf alle Fälle dann, wenn man ein Kind behalten würde, Jugendamt und Haushaltshilfe und sogar auch ein Pflegegrad bekommen am Anfang, am Ende der Schwangerschaft. Ja, wenn die komplizierter ist und sie älter ist und sie hat schon 4 Kinder, kann sie dann darüber eine Haushaltshilfe kriegen zum Beispiel.
Aber kein Pflegegrad.
Doch, die kriegen erstmal die 0 für vorübergehend zum Beispiel, um dann die Haushaltshilfe abbrechen zu lassen. Also da gibt es schon auch Möglichkeiten, das Kind zu bekommen. Das ist aber auch immer die Pflicht, beim Schwangerschaftsabbruch dazu zu beraten. Aber machen
immer, ja.
Immer.
Man muss das Pro und Contra beraten und keine Institution, Pro Familia oder andere Institutionen, beraten pro Abbruch. Also sie klären rein rechtlich darüber auf, wie das stattzufinden hat. Da können wir auch gleich noch was zu sagen. Und wie teuer das ist. Aber es wird generell niemals pro Abtreibung beraten. Nie.
Genau, also sagen wir gleich beim Rechtlichen mehr. Und die anderen Gesetze wie Mutterschutz und Elternzeit machen wir dann, wenn wir die andere Folge mit der Hebamme machen, weil der Großteil des Mutterschutzgesetzes greift ja nach der Geburt. Intra- und interprofessionell, Kompetenzbereich 3. Auch Hebamme, Sozialdienst, Pro Familia.
Ich glaube, erstmal Pro Familia. Das ist
erstmal gleich Pro Familia. Ja, oder Sozialarbeiter.
Ehemann und Pro Familia.
Ja, wenn sie, ja, scheint ja so, dass der Ehemann eh über alles Bescheid weiß, muss man trotzdem nochmal fragen.
Nach der Entscheidung kann es ja weitergehen.
Ja, auch den Gynäkologen wegen dem Gesundheitszustand des Kindes und der Mutter.
Thrombosegefahr
bei dem Alter und so weiter. Und vielleicht auch hier nochmal, ob man Prädiagnostik macht, weil das ist ja auch nochmal ein ausschlaggebender Grund, wenn man so älter ist und schon mehrere Kinder hat und der Mann noch älter ist, geht man ja vielleicht auch davon aus, wenn...
Aber dazu kommen wir auch erst, wenn entschieden worden ist, ob sie das Kind behält.
Ja, aber das kann sie ja, die Prädiagnostik kann sie ja trotzdem machen, bevor sie entscheidet.
Nee, das ist zu früh, glaube ich. Ich glaube, du musst erst nach dem dritten Monat...
Ein paar Prädiagnostiken kannst du schon vorher machen, ja.
Okay,
also nicht alle, aber...
Genau, aber die wichtigsten, also die wirklich aussagekräftig sind, die macht man ja erst nach der 13. Woche. Und die sind ja dann auch wirklich erst...
Genau,
und dem Nackenfaltentest. Und dann ist es ja so gesetzlich geregelt, aber dann sind wir jetzt schon im 4., wenn wir rübergehen wollen... dass bei massiver Erkrankung eines Fötus die Abtreibungszeit ja erhöht wird.
Ja.
Und dann darf ja auch, weil das Kind oder die Mutter in Gefahr ist, ein Kind auch über die 13. Woche sozusagen medizinisch abgetrieben werden.
Ja, ist die medizinische Indikation. Die ist ja nicht nur, wenn das Kind,
auch die Mutter,
wenn Schwangere leben, in Lebensgefahr sind, wenn die schwere körperliche Erkrankungen haben, seit Krebs, Thrombosen oder wenn die psychisch sehr stark erkrankt sind mit Borderline oder anderen Sachen oder drogensüchtig oder sonstige Schizophrenie, da darf dann auch abgetrieben werden, dass die medizinische Indikation liegt. Also nicht immer nur beim Kind, sondern auch bei der Mutter. Grundsätzlich ist der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch geregelt. Das weiß auch immer keiner so richtig. Nämlich im Paragraph 218. Es gilt als Straftat, einen Abbruch zu machen, grundsätzlich. Es gibt aber folgende Fälle, wo das straffrei bleibt, wenn man zur Schwangerschaftskonfliktberatung geht. Dieses muss man ja schriftlich nachweisen, hatten wir vorhin schon. Und es muss eine anerkannte Beratungsstelle sein. Deswegen nehmen wir immer den Namen Pro Familia, weil das so der gängigste ist, der hier vernünftig, dürfe aber auch ein niedergelassener Gynäkologe machen. Man hat 3 Tage Bedenkzeit danach und diese Beratungsstellen müssen grundsätzlich pro Kind beraten. Die machen nie eine Kontraberatung, sondern immer, was geht alles, wo kann ich alle Anträge machen, wie geht es, wie stellen sie sich vor, das wäre so... und so weiter. Und man darf nicht länger als 12 Wochen schwanger sein. Ausnahmen sind Postmenstruatum, je nach Zyklusdauer 14 Wochen. Aber in der Regel ab der 12. Woche geht es dann nicht mehr. Abtreibung ist immer ärztlich durchzuführen. Da haben wir ja auch so eine politische Diskussion in Amerika.
Nicht nur da, auch hier.
Also auch hier möchten wir ja eigentlich, dass der Paragraph verschwindet, also zumindest aus dem Strafgesetzbuch rausgeht. Was halt wichtig ist, die Ärzte bekommen das im Studium nicht gelehrt.
Das
ist kein Inhalt des Studiums. Das heißt, jeder Gynäkologe ist darauf angewiesen, das Wissen, wie eine Abtreibung funktioniert, mechanisch oder chemisch, da kann ich gleich noch was zu sagen, von einem erfahrenen KollegIn zu lernen, weil es wird nicht im Studium gelehrt und auch dieser Paragraph wird dort fast nicht durchgesprochen. Es obliegt also deren alleinige Fortbildungswünsche bzw. Interesse, sich auf diesem Gebiet spezieller fortzubilden.
Eine einzige Ausnahme ist die kriminologische Indikation. Heißt, wenn eine Schwangerschaft durch ein Sexualdelikt entstanden ist, dann muss das aber nachgewiesene Vergewaltigung sein. Und dann muss man sich vorher nicht beraten lassen, weil das psychisch ja auch sehr belastend ist, wenn man dann eine Stunde lang sich anhört, was alles toll ist, wenn ein Kind man behält und was man alle beantragen kann. Die müssen diese Beratung zum Beispiel dann nicht durchlaufen. Ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Ansonsten, über 96% der beratenden Schwangerschaftsabbrüche werden noch abgetrieben.
Ja.
Das ist schon eine krasse Zahl. Frauen, die sich beraten lassen, treiben ja trotzdem ab. 96%.
Ja, dürfen sie ja auch. Nur nicht in Polen. Und auch nicht in Amerika. In vielen Bundesstaaten ist das mittlerweile dort verboten. Und zwar auch, wenn sie vergewaltigt worden sind. Auch dann dürfen sie das Kind nicht abtreiben. Das ist in Mexiko genau das Gleiche. Also die Gesetze sind in einigen Ländern in Richtung 1695 zurückgegangen und nicht in Richtung 2023.
Genau, und dann gibt es die verschiedenen Sachen. Ich kann ja mal das Operative und du sagst das Medikamentöse. Operativ gibt es die Absaugsmethode, die Curettage oder Vakuumsaspiration nennt man das. Ist die häufigste Methode bis zur 14. Schwangerschaftswoche möglich. Meistens darf man es ja nur so bis zur 12. Gebärmuttermund wird hier mit einer sogenannten Stift ein bisschen erweitert, dann kommt so ein Saugrohr und macht mit Unterdruck wie so ein Staubsauger und Restgewebe und so weiter wird entfernt. Muss man sich ja auch mal bewusst machen, wenn man unverhütet Sex macht. Manche machen das ja auch sehr, ohne drüber nachzudenken, dass was passiert. Heißt ja nicht alle, aber tut einen Tag lang ein bisschen weh. Macht auch ein bisschen Blutungen, macht ein bisschen Zwicken, aber nach einem Tag kann man auf alle Fälle wieder ganz normal heben und tragen und arbeiten gehen. Man ist meistens nur so für einen Tag krankgeschrieben, so kenne ich es eigentlich. Und dann gibt es noch die Zange, aber das wird sehr selten gemacht, weil es schon ein bisschen mehr Einblutungen gibt in dem Gebärmutterhals. Und dann gibt es noch die medikamentöse.
Genau, die medikamentöse, da gibt es sogar zwei Varianten. Und zwar können wir einmal über die Pille danach sprechen. Die Pille danach, die ist ja mittlerweile in den Apotheken erhältlich und wird auch immer mehr nachgefragt, angefragt von jüngeren Leuten. Und die verhindert ja generell, dass sich erstmal das einnisten kann. Also die muss dann aber auch wirklich in diesem Zeitraum genommen werden, die Pille danach. Und ansonsten ist der medikamentöse Schwangerschaftsbruch auch Abtreibung oder Abort, wie gesagt, auch nur bis zur 13. Woche möglich. Es wird dann mit dem Präparat Mifugin oder Mifugine durchgeführt. Und es ist dann so, dass man dieses Präparat einnimmt und die hebt dann die Wirkung des Progesterons auf, des Gelbkörperchenhormons, und die Weiterentwicklung der Schwangerschaft wird damit verhindert. Es bewirkt, dass die Gebärmutterschleimhaut mit dem Fruchtsack und dem Embryo abgelöst wird, also wie bei einer Periode dann sozusagen ausgespült wird aus dem Uterus. Und das kann dann natürlich massive Kontraktionen nach sich ziehen. Das heißt, es kann dann zu ganz typischen Perioden, Regelschmerzen kommen, und dann kommt es eben zu dieser Abbruchsblutung innerhalb von wenigen Stunden, und das Embryo wird dann auch ausgeschieden. Das kann traumatisch sein, weil manche Frauen dann das Embryo in der Toilette vorfinden oder auf dem Toilettenpapier, wenn sie sich abwischen zum Beispiel, und das ist dann natürlich schon vielleicht traumatisch, wenn man dann plötzlich das kleine Embryo da liegen sieht. Genau.
Was schon ein Gesicht hat.
Was vielleicht auch schon ein Gesicht hat, genau. Ansonsten ist es dann auch noch so, dass man zusätzlich noch ein anderes Präparat einnehmen kann, damit das sozusagen auch nochmal 36 bis 48 Stunden nachwirkt. Also es enthält dann auch Prostaglandine. Sie bleiben dann auch unter Beobachtung. Es gibt natürlich auch Nebenwirkungen von diesem Präparat wie Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall. Natürlich gibt es dann auch nochmal Schmerzen. Da kann man dann Schmerzmittel gegen einnehmen. Und Frauen, die zum Beispiel rhesusnegativ sind, das erklären wir auch beim Thema Geburt nochmal genauer. Was bedeutet das rhesusnegativ? Das ist für Frauen und in der Schwangerschaft wichtig zu wissen. Die enthalten dann auch nochmal ein spezielles Medikament, weil das dann einfach nochmal dazu beiträgt, dass später nochmal Antikörper gebildet werden. Ja, und ansonsten machen sie das dann aber an sich zu Hause. Also es wird erstmal unter Aufsicht eingenommen und der Rest verläuft dann aber zu Hause. Das heißt, die Frau ist nicht klinisch nachbetreut und muss das dann auch alles selber zahlen. Zahlen zu dem Thema, wie viel kostet das? Da sind wir bei zwischen 300 und 650 Euro. Das muss auch selbstständig gezahlt werden. Das übernimmt nicht die Kasse, die Krankenkasse, außer in Fällen, wo man sagt, dass sie wirklich sozioökonomisch so schwach sind, die Familien, dass sich das nicht geleistet werden kann. Aber das passiert dann auch wieder erst auf Antrag. Das heißt, es wird dann entschieden, ob sie das auch wieder bekommen, und es muss dann erstmal vorher ausgelegt werden. Das heißt, Familien aus sozioökonomisch schwachen Familien, wie wir auch in unserem Beispiel das Thema haben, da ist das Thema was ist eben günstiger, die Abtreibung oder die Verhütung? Das ist schon ein großes Thema da. Es muss bei beiden eine Nachuntersuchung stattfinden, operativ sowie natürlich auch chemisch, also medikamentös. Und eine Nachuntersuchung muss innerhalb von 14 bis 21 Tagen erfolgen. Und da wird dann eben nochmal mit dem Ultraschall, vaginalen Ultraschall kontrolliert, ob auch wirklich alles raus ist, weil das kann ja auch zu Infektionen kommen, wenn noch irgendwo Reste verblieben sind, ob es jetzt vom Embryo sind oder von dem Gebärmutterschleimhaut, da kann es dann zu Infektionen kommen. Man muss vorher natürlich sich auch da gut beraten lassen, ob es zu irgendwelchen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kommt. Genau.
Ja, was auch immer vergessen wird, ist die Psyche so danach. Man sollte vielleicht auch da sich nochmal nachträglich, auch nach dem Entschluss, der ja auch gut gewählt sein kann, trotzdem kann es einen danach belasten. Da gibt es auch Selbsthilfegruppen, Trauergruppen und so weiter. Also da ist auch nicht ohne. Manchmal realisiert man das erst hinterher. Und auch hierfür gibt es keine Diagnosen oder Krankschreibungen. Also wir als Feministinnen sagen echt, da müsste mehr passieren. Dass es vielleicht nicht mehr im Strafgesetzbuch ist und dass da auch...
Wenn Männer bessere schwanger werden könnten, wäre das schon alles kein Thema mehr.
Ja, okay. Gut, wir wollen jetzt nicht allzu politisch werden, aber wir gehen ja jetzt rüber auch in den anderen Bereich, nämlich in Pflegewissenschaft, Ethik. Und da sind wir bei der Ethik, die ja auch hier mit Politik und so ein bisschen zu tun hat. Und auch hier, wenn man Schwangere dazu berät oder Personen hat, die abtreiben in der Klinik und dann ja auch nach 24 Stunden geht, sollte man sehr neutral mit denen umgehen. Das ist auf alle Fälle der ethische Grundsatz. Weder da irgendwie zu zeigen, dass man das nicht gut findet und Leben lebenswert findet. Das ist ja auch so eine ethische Diskussion, die in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Religionen auch unterschiedlich geführt wird. Und das ist ja auch ein ethisches Thema. Leben lebenswert und welches Leben ist lebenswert und ab wann ist Leben lebenswert. Deswegen auch sehr belastendes ethisches Thema und für Frauen auch sehr schwierig, glaube ich, manchmal sich da zu entscheiden. Und deswegen sollte man da auf alle Fälle als Pflegefachkraft den Ethikkodex einhalten und neutral sein. Weil wir Frauen haben das Recht, selber über unseren Körper zu entscheiden. So. Es gibt dafür keinen Expertenstandard. Es gibt hier auch vielleicht die Pflegetheorie, also biopsychosozial, so, dass man guckt, wie es das soziale Umfeld, die Biografie, um darauf einzugehen.
Ich würde jetzt eher ans Resilienzmodell oder ans Vulnerabilitätsmodell noch denken.
Vulnerabilitätsstressmodell, ja.
Ja, das vielleicht eher, dass das Thema ist. Also Pflegetheorie gibt es ja gar nicht zu dem Thema Verhütung oder Abbruch. Wenn dann eher, was macht der Abbruch mit einem? Ja, das würde ich vielleicht eher in den Vordergrund setzen. Ja.
Ja, cool. Nee, dann haben wir das jetzt hier auch schon zusammengefasst und wollen jetzt natürlich nicht allzu politisch werden an dieser Stelle. Aber ich würde mal zusammenfassen. Es waren ja zwei verschiedene Fälle. So. Die Zusammenfassung. Bei der einen war der noch nicht so richtig entschieden und bei dem anderen scheint es auch noch nicht richtig entschieden zu sein. Und wir sind jetzt hier noch nicht weit fortgeschritten in der Schwangerschaft und dadurch hatten wir im Kompetenzbereich 1 viele emotionale Pflegediagnosen wie Scham, Angst, Überforderung, Hilflosigkeit. Wir hatten bei beiden ein Wissensdefizit und bei der ersten Dame auch eine Infektionsgefahr durch die Katzen zu Hause. Ansonsten sehr ähnlich, das war jetzt so der einzige Unterschied, der bei mir im Kopf hängen geblieben ist. Kompetenzbereich 2 auch sehr ähnlich, mit pro familia Sozialarbeiter, bei der einen vielleicht, die schon entschiedener zu sein schien, mit vielen 4 Kindern, nicht zwingend eine Hebamme, aber auch hier die vernünftige Beratung dann auch zu den rechtlichen Inhalten. Bei der ersten Dame eher auch zur Ernährung und Mangelernährung Beratung. Da war schon wieder dieser kleinere Unterschied. Ansonsten interprofessionellen Team auch ähnliche Personen im Kompetenzbereich 4. Ich hatte nur ähnliche Personen gesagt. So.
Ja, ist richtig. Ja.
Reicht ja jetzt, weil ich die ja vorher schon mit aufgezählt habe. Kompetenzbereich 4, Recht, haben wir im ersten Fallbeispiel ganz viel natürlich auch zu Elternzeit, Mutterschaftsschutz, Arbeitsschutz und Beschäftigungsverbot, weil sie an der Lehre ist und da auch mit ihrem Beruf wahrscheinlich auch hadert, dass sie jetzt schwanger ist und so weiter. Und da sind rechtlich mehr Sachen vielleicht zusätzlich mit aufzuklären. Grundsätzlich immer Dokumentation und Datenschutz. Wer darf darüber wissen, dass man schwanger ist und wer nicht? Und im zweiten Fall Beispiel definitiv viel mehr zum Schwangerschaftsabbruch gesetzlich aufzuklären. Und dann hatten wir den letzten Kompetenzbereich 5. Da hatten wir einmal den Expertenstandard natürliche Geburt, der hier ja nur vielleicht minimal im ersten Fallbeispiel wegen der Schwangerschaftsberatung, ob man essen darf, wie man sich verhalten könnte, Symptome der Schwangerschaft oder Leiden der Schwangerschaft und so. Und hatten hier die Pflegetoilette nach Friedemann, eine familienorientierte, und hatten grundsätzlich halt so ethisch Autonomie, Fürsorge, dass man auch, dass die Frau dann so das Wissensdefizit überwunden hat, um autonom selber zu entscheiden, und auch die ethischen Fragen, Abbruch nicht, Abbruch doch, Leben, Lebenswert, Kultur und Religion von ihr zu akzeptieren. Der zweite Fallbeispiel, da hatten wir ja auch viel mehr Ethik zum Schwangerschaftsabbruch und dass man hier natürlich Leben lebenswert, aber wir neutral sein müssen. Im ICN-Kodex steht das auch, dass man hier den Ethikkodex einhalten muss, dass man sich da nicht reinreden darf in die Entscheidung und Neutralität da immer besser ist. Gerade wenn man auch Frauen kurz nach dem Abbruch zum Beispiel betreut auf einer gynäkologischen Station, sollte man neutral sein. Das kann auch viele Emotionen nachträglich noch aufrühren. Da ist uns jetzt keine spezielle Pflegetheorie eingefallen, aber das Vulnerabilitätsstressmodell zum Beispiel, ja, dass das auch ethisch hier sehr diskutiert werden kann, ringsherum um den Schwangerschaftsabbruch. Hamburg? Bitte. Haben wir doch ganz gut gerockt, glaube ich.
Ja, ja. Ja, also wenn da irgendwelche Hinweise von euch kommen, wo wir noch nicht ganz sicher auf unserem Eis hier waren, auf dem Parkett, auf dem Tanzparkett der Schwangerschaft, dann meldet euch gerne einfach zurück. Genau, und ansonsten meldet ihr euch dann eben zurück auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn oder auf TikTok, wo ihr es auch immer möchtet. Lasst uns Kommentare da, Feedback, liked uns, verfolgt uns auf den typischen Podcast-Anbietern, und wir freuen uns, von euch zu hören.
Genau. Tschüsschen aufs Nüsschen sagst du eigentlich immer, wa?
Ich sag Bye-bye, Babybrei.
Du hast was Neues rausgesucht.
So, es hat sich was getan. Wir haben die Folge aufgenommen und ein paar Tage später ist was passiert. Das würde ich euch jetzt gerne nochmal nachreichen. Und zwar hat der oberste Gerichtshof in Mexiko Abtreibungen landesweit entkriminalisiert. Es sei verfassungswidrig, Freiheitsstrafen für den Abbruch von Schwangerschaften zu verhängen, entschied das Gericht. Das Parlament wurde angewiesen, die seit 1931 geltenden Strafen aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Die Kriminalisierung von Abtreibungen verletze die Menschenrechte von Frauen und anderen gebärfähigen Personen. Also, shout out, ich persönlich find's fantastisch.
Tatort Pflege.
Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.